Katholikentage sind auf ihre Weise immer eine Zeitansage. Sie zeigen, was derzeit die gesellschaftliche Stimmung prägt. Die Nachwirkungen der Pandemie, die Sorge angesichts des Krieges in der Ukraine, die Suche nach Lösungen für die großen Zukunftsfragen. Aber auch innerkirchlich war der Katholikentag ein Stimmungsbarometer. Wie verbunden sind die Katholikinnen und Katholiken noch mit ihrer von Skandalen gebeutelten Kirche? Wie viel Hoffnung setzen sie auf den laufenden Reformprozess?
Zahlreiche Umbrüche also in Gesellschaft und Kirche. Das hat viele ganz offenbar auch davon abgehalten, nach Stuttgart zu reisen. 27.000 Eintrittskarten wurden verkauft, deutlich weniger als in früheren Jahren und weniger als erwartet. Ganz offenbar ein Katholikentag in unsicheren Zeiten.
Wurde das in Stuttgart thematisiert?
Ja, und durchaus prominent. Bei seinem Auftritt in einem der großen Podien wiederholte Bundeskanzler Scholz seine Einschätzung einer Zeitenwende.
Zeitenwende heißt ja zunächst mal, dass eine Verständigung, die wir doch in den letzten Jahrzehnten in Europa und man kann schon sagen fast weltweit hatten, aufgekündigt worden ist. Die Verständigung, nämlich, dass man nicht mit Gewalt Grenzen verschiebt.
Die alte Sicherheit ist dahin, sagt Olaf Scholz. Das ist für die Gesellschaft eine dramatische Herausforderung und das macht vielen Menschen Angst. Denn auf dem Spiel steht vieles, was das Leben in den vergangenen Jahrzehnten sicher gemacht hat. Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Auf dem Katholikentag wird diskutiert, welches ist der richtige Weg zum Frieden. Darf Gewalt mit Gewalt bekämpft werden? Lässt sich Frieden nur ohne Waffen schaffen? Oder auch, müssen es so viele Waffen sein? So lautete zum Beispiel eine Frage aus dem Publikum. Meine Haltung ist klar, sagt da der Bundeskanzler.
Wir haben uns entschieden, dem Opfer dieses Angriffskrieges beizuspringen, damit Unrecht nicht über Recht triumphiert, damit rohe Gewalt sich nicht durchsetzt als Mittel der Politik. Frieden entsteht nicht durch gewaltsame Unterwerfung. Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für den Frieden.
Die große Frage ist aber, auch beim Katholikentag in Stuttgart und angesichts nicht nur des Krieges, sondern der vielen Krisen, was gibt uns Halt in unsicheren Zeiten? Für den Kanzler ist es die große Welle der Solidarität zum Beispiel, die er auch schon in der Corona-Pandemie beobachtet hat und zu der die Kirchen einen erheblichen Teil beigetragen haben.
Und nun, in Zeiten des Krieges, sind sie alle wieder da. Kirchliche Gebäude werden zu Wohnraum für Geflüchtete, Spendenaktionen für die Ukraine werden gestartet, Freiwillige helfen geflüchteten Menschen im Alltag anzukommen. Das gibt Zuversicht den Betroffenen, aber auch mir als in der Politik Handelnden. Zuversicht, dass wir als Land und als Gesellschaft gut durch diese Zeitenwende kommen und Zuversicht auch, dass dieser Krieg nicht siegt über unsere Solidarität und unseren Zusammenhalt. Vielen Dank dafür.
Die Schriftstellerin Nora Bossong hat gerade ein Buch geschrieben über die Generation der 40-Jährigen. Sie nennt sie die Geschmeidigen, eine Generation zwischen Selbstverwirklichung und Verantwortung, die aufgewachsen ist in vermeintlich sicheren Zeiten und die jetzt in ausgeprägten Krisenzeiten das Ruder übernehmen muss. Was wir jetzt brauchen, ist eine positive Zukunftsvorstellung, sagt Nora Bossong und trifft sich da mit dem Kanzler. Der fragt, was ist mit denen, die sich abgehängt fühlen?
Dazu zählen auch diejenigen, die jetzt nicht so sicher sind, wenn die Preise höher werden für Energie und für Lebensmittel, ob sie überhaupt noch zurechtkommen. Und da, glaube ich, spielt es schon eine Rolle, ob sich alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gemeint fühlen, ob sie sich erkannt fühlen mit ihren Sorgen und ihren Problemen. Und wenn man sich viele Gedanken über Populismus und all das, was damit zusammenhängt, macht, dann ist eigentlich die Antwort immer, neben der konkreten Lösung konkreter Probleme geht es darum, dass alle wissen, dass es auch um sie geht. Und wenn wir das so machen, dann glaube ich, haben wir auch eine Chance, dass die Zukunft als Möglichkeit begriffen wird, auf die man mit Hoffnung setzen kann.
Hoffnung stärken. Darum geht es ja beim Katholikentag an vielen Stellen. Irmestetter Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, sieht dabei Christinnen und Christen gefordert, aber darüber hinaus die Religionen insgesamt.
Wir müssen uns anstrengen, eine integrative Kraft zu sein und zu zeigen, wo wir Hoffnung in Tat umsetzen.
Und ganz entsprechend dieser Forderung der ZDK-Vorsitzenden hat dann der Katholikentag auch ein konkretes Zeichen für den Frieden und damit auch ein Zeichen der Solidarität für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gesetzt. Am Freitagmittag wurde zu einer Friedenskundgebung in der Stuttgarter Innenstadt eingeladen. Rund 1000 Menschen haben daran teilgenommen. Für uns war unsere Reporterin Leonore Kratz vor Ort.
Der obere Schlossgarten leuchtet in Blau und Gelb. Fast alle Teilnehmenden der Friedenskundgebung tragen Schals in den Farben der Ukraine, manche schwenken Fahnen. Knapp 2000 sind es nach Angaben des Katholikentages, dessen Veranstalter zur Kundgebung aufgerufen haben. Vor der Bühne stehen Rentner, Schülerinnen, Eltern mit ihren Kleinkindern. Die 14-jährige Johanna Böhm ist mit ihrer Mutter aus Ulm gekommen, um ein Zeichen zu setzen.
Ich finde so eine Demo wichtig, damit eben man sieht, wie viele Menschen sich dafür einsetzen und wie viele es wichtig finden, Frieden zu haben.
Unter den Teilnehmern der Kundgebung sind auch Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Roman Wrutschak. Er ist Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Wir leiden mit der Ukraine. Wir weinen jeden Tag. Ich persönlich auch. Es gibt Tage, dass ich es ist schwer, die Liturgie zu zelebrieren.
Die Stimmung ist emotional, auch auf der Bühne. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, kommen die Tränen, als sie die Menschen in der Ukraine direkt anspricht.
Wir teilen ihre Trauer über die vielen Toten und Verwundeten.
Die Erzählungen einer Frau aus Butscha, die mit ihrer Tochter nach Deutschland fliehen konnte, nehmen das gesamte Publikum spürbar mit. Bischof Gebhard Fürst hofft, dass vom Katholikentag ein starkes Zeichen für den Frieden ausgeht.
Auch ein starkes Zeichen, dass diejenigen, die Aggressionen begangen haben und noch begehen, spüren, wir sind stark. Und wir werden das in der Ukraine beantworten auch mit dem Engagement, dass sie sich selber verteidigen können.
Waffen liefern, ja oder nein? Was hilft am besten für dauerhaften Frieden in der Ukraine? Es ist diese Frage, die viele Teilnehmer der Kundgebung umtreibt.
Also ich bin für Waffenlieferungen, das sage ich ganz klar. Weil wenn einer angefangen hat, dann muss man dem, der auf dem Boden liegt, helfen. Und das wird nicht anders möglich sein.
Für den Frieden in der Ukraine meine ich, dass sich alle Weltführer, möglichst viele Weltführer zusammentun und Verhandlungen führen mit Russland. Ich glaube, Waffen sind letztlich keine Lösung.
Wir wissen es nicht. Das weiß nur der da oben.
Der Katholikentag in Stuttgart macht auch auf dieser Kundgebung deutlich, wie um eine neue Friedensethik gerungen wird.
Die Friedenskundgebung und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine beim Katholikentag in Stuttgart.
In Sachen Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs hat sich in den vergangenen Jahren in der katholischen Kirche vieles getan, auch auf Druck der Medien und der Öffentlichkeit. Dabei standen meistens diejenigen Fälle im Mittelpunkt, wo sich Kleriker an Schutzbefohlenen vergingen, also an Kindern und Jugendlichen. Doch ein Thema hat bislang noch wenig Beachtung gefunden, der sexuelle Missbrauch an Erwachsenen. Oft geschieht dies in Ordensgemeinschaften, bei Exerzitien oder auch im Pfarrbüro.
Er nannte sie Süße oder Sweetie, streichelte ihr über den Rücken und fuhr ihr durchs Haar. Sie, eine angehende Gemeindereferentin, er Pfarrer im Bistum Limburg. Das war im Jahr 2007. War das Missbrauch? Bislang betrachtet die katholische Kirche Missbrauch nur bei Kindern und Jugendlichen und bei Erwachsenen nur dann, wenn sie schutz- und hilfebedürftig sind. Nach dieser Definition wäre die Gemeindereferentin kein Opfer, denn sie war ja erwachsen, sie hätte sich ja wehren können. Aber hätte sie es tatsächlich? Doris Reisinger, selbst Betroffene von Missbrauch als Erwachsene, sagt nein.
Ja, es gibt diese Vorstellung, dass wenn man erwachsen ist, dass man sich wehren kann, sodass wenn es zu irgendwelchen sexuellen Handlungen einer erwachsenen Person gegenüberkommt, dass sie das irgendwie gewollt haben muss und dass es keinen Missbrauch geben kann. Und das ist so unglaublich. Wir kennen das, dass es Machtbeziehungen zwischen Erwachsenen gibt, wo auch Erwachsene sich nicht wehren können. Abhängigkeitsbeziehungen emotionaler Art, finanzieller Art, aus denen heraus man sich nicht wehren kann. Und das ist sehr, sehr anstrengend, weil man immer erstmal beweisen muss, dass man Opfer gewesen sein kann, bevor man die eigene Geschichte erzählen kann.
Ute Leimgruber, Theologieprofessorin aus Regensburg, hat Geschichten vom Missbrauch an Erwachsenen in der katholischen Kirche gesammelt und in einem Buch mit dem Titel »Erzählen als Widerstand« veröffentlicht. Über den Pfarrer, der Mitarbeiterinnen betätschelt, bis hin zum Exerzitienleiter, der Sex will, oder den Pfarrer, der eine Missbrauchte zur Abtreibung zwingt. Ute Leimgruber ist überzeugt, dass hier ein großes Dunkelfeld von Missbrauchsgeschichten existiert. Sie fordert, dass auch Erwachsene, die nicht Schutz und Hilfe bedürftig sind, als Opfer anerkannt werden.
Wenn wir uns jetzt diesen Fall anschauen, seit 2016 ist im deutschen Strafgesetzbuch sexuelle Nötigung mit § 184 strafbewehrt. Es handelt sich in dem Fall offenkundig um so einen Fall. In der Kirche kann es also sein, dass ein Straftatbestand in der Kirche noch nicht mal als Opfer anerkannt würde, sondern da wird gesagt, na ja, war kein sexueller Missbrauch, weil war ja nicht schutz- und hilfebedürftig. Und das halte ich für einen wirklichen Skandal.
Doris Reisinger hat ihre Missbrauchserfahrung als frühere Ordensfrau in einem Buch aufgeschrieben und damit eine Debatte über Missbrauch in geistlichen Gemeinschaften angestoßen. Durch viele Begegnungen und eigene Forschungen ist sie überzeugt, dass Erwachsene viel öfter zu Opfern werden, als das bisher bewusst ist.
Alle Zahlen, die es gibt, deuten darauf hin, dass das Problem, wenn es um Erwachsene geht, noch viel größer ist, rein zahlenmäßig, als bei Kindern. Eine Studie aus den USA belegt, dass 30% der Ordensfrauen, die befragt worden sind für die Studie, sexuell traumatisiert worden sind als Ordensfrauen in ihren Orden. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass die Zahlen in Deutschland ganz anders sind, aber die Betroffenen reden nicht.
Auch im Fall erwachsener Betroffener ist sexualisierte Gewalt immer zuerst ein Missbrauch von Macht. Und die ist in der katholischen Kirche in der Hand von geweihten Männern. Die Gefahr lauert schon im System Kirche. Das gestand der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer, offen ein. Allerdings auch mit einer hörbaren Skepsis, ob es zu dieser nötigen Umkehr tatsächlich kommen wird.
Dieses System, das solche Verbrechen möglich macht, das darf auch nicht gerettet werden. Wir haben, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr im Dunkelfeld, wo es wahnsinnig wichtig ist, dass das auch nach oben kommt und besprochen und ausgesprochen werden kann und dass wir in dieser Kirche wirklich sehen, was tatsächlich los ist.
Der Katholikentag nimmt einen weiteren Aspekt des Missbrauchsskandals in den Blick, der geistliche und sexuelle Missbrauch an Erwachsenen. Angesichts so vieler Skandale und tiefer Krisen hat das Image der katholischen Kirche massiv gelitten. Viele Beobachter führten auch die geringe Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das schlechte Bild der Kirche in der Öffentlichkeit zurück. Auch dass viele Politikerinnen und Politiker dem Christentreffen fernblieben.
Aber der Katholikentag kann auch anders. Das zeigte ein Podium unter dem Titel »Kirche kann bunt«. Da ging es dann um die Erfahrungen von Frauen und von queer lebenden Menschen in der katholischen Kirche. Nach der Initiative Out in Church, bei der sich im Januar mehr als 150 queer lebende Menschen in der katholischen Kirche geoutet hatten, gibt es tatsächlich eine überraschend starke Veränderungsdynamik. Darüber diskutierten die Ordensfrau Schwester Philippa Rath aus Aibingen, der Aachener Bischof Helmut Dieser, der beim Reformprozess Synodaler Weg federführend das Thema Leben in gelingenden Beziehungen bearbeitet, und Veronika Gräve vom katholischen LSBT-Plus-Komitee. Wir hören mal ein bisschen rein in die Diskussion.
Die Tatsache, dass diese Entwicklungen jetzt stattfinden, zeigt zum einen, dass wir eine bunter gewordene Kirche sind, dass der Betonklotz Kirche ins Wanken geraten ist. Was es braucht, es muss Wirklichkeit werden, es muss gelebt werden. Und da braucht es meines Erachtens noch viel Bewusstseinswandel. Der Druck darf auf keinen Fall nachlassen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich sehe, dass all diese Fragen, die wir jetzt heute diskutieren, die seit Jahrzehnten unter der Decke gehalten wurden, dass das nur durch den Druck der Basis jetzt diskutiert wird. Und mir sagte letztens ein Bischof, er wünscht sich weniger Druck. Und dann habe ich gesagt, es tut mir ja leid, ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Wir brauchen permanenten Druck. Ich würde es mir auch wünschen, wenn wir den nicht bräuchten. Aber ich fürchte, es geht nicht anders.
Ich musste lachen, als Sie alle applaudierten, dass wir Bischöfe noch mehr Druck brauchen. Ich spüre ihn tatsächlich und ich leide darunter, dass ich das Zielbild des Gegners bin. Also ich bin der Verhinderer oder ich bin der Inbegriff. Ich stehe für die, die verhindern wollen. Das ist ein dramatisches Bischofsbild. Und das kann nicht gut gehen. Also das kann nicht fruchtbar sein. Und ich möchte, dass wir dieses Bild überwinden. Ich möchte selber dazu beitragen, es zu überwinden. Und ich möchte, dass das Volk Gottes und die Bischöfe nicht mehr in Gegnerschaft zueinander sich vor allem sehen, sondern in gemeinsamer Weggemeinschaft. Und der Druck der Basis ist der Spürsinn des Volkes Gottes. So kann man es auch mal andersrum deuten. Also das Wissen, wo der Schuh drückt, das Wissen, dass etwas nicht mehr stimmt, das Wissen, dass die Zeichen der Zeit anders gedeutet werden müssen, als man bisher Antworten hatte. All das ist im Volk Gottes da und ist lebendig und das ist eine Quelle der Erkenntnis. Das sagt ja unser Orientierungstext vom Synodalen Weg. Und in dem Sinne möchte ich gar nicht immerfort der Bad Guy sein. Das ist keine schöne Rolle. Also ich habe die nicht gern. Es gibt ja manche amerikanischen Präsidenten, die haben das gern, diese Rolle. Ich habe die nicht gern. Und das heißt aber, dass wir alle dafür noch viel lernen müssen. Wenn wir das wirklich gelten lassen wollen, müssen wir lernen. Das ist nicht immer einfach und es kann anstrengend sein, aber es ist wichtig, im Moment damit zu signalisieren, dass wir das ernst meinen. Ich kann für mein Bistum sagen, dass neulich jemand zu mir gekommen ist, der wirklich sich traute und dem es sehr wichtig war, mir mitzuteilen, dass er eine queere Person ist und das jetzt nach Jahrzehnten erst offen sagen kann.
Kirche kann bunt. Es gibt Aufbrüche zu mehr Vielfalt in der katholischen Kirche. Doch dominiert in vielen Gesprächen beim Katholikentag Krisenstimmung. Die Kirchenaustritte verharren auf Rekordhöhen. Beim Missbrauchsskandal ist kein Ende absehbar. Reformen kommen nur schwer in Gang, wenn überhaupt. Ist die Kirche noch zu retten? Und wenn ja, wer oder was könnte oder wird sie retten? Antworten lieferten beim Katholikentag zwei Theologinnen und ein Publizist.
Heribert Prantl zitierte die Bibel, den Evangelisten Matthäus, der gewiss ist, dass selbst die Pforten der Hölle die Kirche niemals überwältigen werden. Also auch nicht die Hölle des Missbrauchsskandals, dieser, wie Prantl sagt, Karfreitag der Kirche. Ob die Kirche an oder in diesem Skandal stirbt, ist für Prantl durchaus nicht ausgemacht. Eine derartige Vertrauenskrise könne man nicht einfach aussitzen. Es sei Zeit für eine neue Reformation, so wie sie im Synodalen Weg angestrebt werde.
Wir erleben auch hier auf dem Katholikentag die letzten Tage der Volkskirche. Die Teilnehmerzahlen sind ja nicht einfach nur wegen Corona so niedrig. Sie sind so niedrig, weil die Enttäuschung über die Kirche so groß ist, weil die innere Distanz auch vieler Gläubiger gewachsen ist.
Die Kirche werde im Staat an Gewicht verlieren und im Verhältnis zum Staat auch Privilegien aufgeben. Zugleich brauche die Sexuallehre der Kirche eine gründliche Entsündigung, wie der Publizist Prantl formulierte. Die Tübinger Dogmatikprofessorin Dorothea Sattler pflichtete ihm bei, für sie liegt der entscheidende Bruch zwischen Kirchenhierarchie und Kirchenvolk schon im 19. Jahrhundert mit dem Anspruch der Kirche, in alle Ebenen der menschlichen Existenz hineinregieren zu sollen.
Dieses Problem beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Unfehlbarkeitsdogma. Da werden Argumente durch Autorität ersetzt und das haben wir bis heute. Und daran leitet, glaube ich, die ganze hierarchische Struktur unserer Kirche, Sinn und Überzeugung durch Autorität ersetzen zu wollen. Und das wissen wir, dass das nicht funktioniert.
Die katholische Kirche habe nicht verstanden, dass sie nur dann Zukunft habe, wenn sie die Autonomie des heutigen Menschen respektiert und das freie Gewissen des Einzelnen würdigt. Hoffnung setzen Heribert Prantl und Dorothea Sattler auch in die Gemeinschaft der Kirchen. Die sollten sich als ökumenische Weggemeinschaft verstehen. Ohne eine neue, wie Heribert Prantl formulierte, Verbrüderlichung und Verschwesterlichung, ohne den Abbau der hierarchischen Distanz in seiner Kirche werde es nicht gehen. Und nicht ohne die Ordination von Frauen. Aber er kann sich auch immer noch für die christliche Kirche begeistern, da wo sie Menschen im Mittelmeer rettet oder sich für Asylsuchende tatkräftig einsetzt.
Beim Nachdenken, warum bin ich noch Mitglied dieser Kirche, fielen mir diese Aktionen ein, dieses sich einsetzen gegen alle Widerstände. Und deswegen meine ich, die Kirche ist zu retten, solange sie Menschen rettet.
Dem kann die ehemalige Bischöfin Margot Käßmann nur zustimmen. Auf die Frage, ob und wie die Kirche noch zu retten ist, setzt sie eigene Akzente.
Mit unserem diakonischen, karitativen Handeln in unserem Land sind wir immer noch sehr, sehr glaubwürdig. Dann muss ich jetzt einmal Luther zitieren, sonst kann ich hier gar nicht raus. Der hat nämlich gesagt, wir sind es nicht, die Kirche erhalten, die sind es nicht, die vor uns waren, unsere Kinder und Enkel werden es nicht sein, sondern der ist es, der die Kirche erhält, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darauf vertraue ich, wir werden anders Kirche sein, aber wir werden Kirche sein.
Neben den großen kirchen- und gesellschaftspolitischen Debatten gibt es auf Katholikentagen immer auch eigene Zentren für Jugendliche und jetzt in Stuttgart zum ersten Mal für junge Erwachsene. Man kann wohl sagen, gegen den Trend halten sich diese jungen Leute weiterhin zur Kirche. Und bei ihnen zeigt sich vielleicht auch ein neues Bild der Kirche von morgen.
Gute Stimmung in einem der Jugendzentren des Katholikentags in Stuttgart. Es sind Liegestühle aufgestellt, Jugendliche spielen Fußball oder diskutieren. Über einem großen Stein ist eine Regenbogenfahne drapiert. Die jungen Erwachsenen, die sich hier treffen, sind aus ganz Deutschland angereist.
Da sind viele Leute, die ich auch schon seit Jahren kenne, aber die man halt ja durch die Corona-Zeit wirklich aus den Augen verloren hat, lange nicht gesehen hat. Und da freut man sich nochmal umso mehr, endlich sich wieder in den Arm nehmen zu können und auszutauschen.
Die Atmosphäre hier ist richtig cool. Die Abende hängt man echt zusammen ab.
Und danach hat man platte Füße, aber sehr viel erlebt und auch viele Leute getroffen.
Aber viele junge Menschen auf dem Katholikentag sind auch kämpferisch. Sie wollen ihre Kirche verändern, setzen sich für Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die Anerkennung queerer Menschen und vieles mehr ein. Beim Katholikentag Gleichgesinnte zu treffen, mache Mut, erzählen einige.
Also es ist klar, wir wollen, dass es anders wird, dass es besser wird, dass es vor allem menschlicher wird. Eine Kirche für die Menschen und nicht Menschen für die Kirche. Und wenn man sich gegen viele alte weiße Männer stellt, die halt sagen, leider Gottes in unserer Kirche haben, aber da nicht alleine ist, das ist schon ein gutes Gefühl.
Ich finde es ein super schönes Gemeinschaftserlebnis und finde, dass es mir auch immer Kraft gibt, weiter in der Kirche zu sein und an der Kirche zu arbeiten, in der Hoffnung, dass sich in der Zukunft auch was ändert.
Es ist sogar mehr als Hoffnung zu spüren, auch viel Optimismus, dass sich die katholische Kirche tatsächlich verändern kann und wird.
Ich bin auf dem Katholikentag, weil ich möchte, dass auch gesehen wird, dass katholische Kirche nicht nur alt, weiß und männlich ist, sondern dass das viel, viel vielfältiger ist und dass sich katholische Kirche ändert und gerade auch junge Frauen sich trauen sollten, ihre Stimme zu erheben und auch zu sagen, hey, ich habe vielleicht eine andere Meinung als die Amtskirche, aber ich bin trotzdem katholisch.
Die vielen Kirchenaustritte sind auch für die jungen Menschen auf dem Katholikentag ein Thema. Manche überlegen selbst, diesen Schritt zu gehen. Aber die meisten wollen die Kirche von innen heraus verändern und gerade als junge Menschen auf dem Katholikentag auch ein Statement setzen.
Es ist so wichtig zu zeigen, okay, wir sind auch Kirche, es ist nicht nur der ganze Schrott. Und eben, es verändert nichts, wenn ich auch noch austrete. Ich habe mehr Chance, was zu verändern, wenn ich halt aktiv engagiert bin und so auch reinwirke.
Gehen oder bleiben und kämpfen. Eine Entscheidungsfrage, vor der sich viele Katholikinnen und Katholiken derzeit sehen. Und viele Jugendliche beantworten sie für sich positiv im Sinne von bleiben und kämpfen, wie uns Miriam Staber berichtet hat. Ich finde das bemerkenswert. Ich habe in den vergangenen 4 Tagen den Eindruck gewonnen, dass für viele diese Frage durchaus noch offen ist. Die Bindung vieler Katholikinnen und Katholiken an ihre Kirche schmilzt erkennbar zusammen. Die Geduld ist vielfach aufgebraucht. Aber Katholikentage waren ja auch immer ein Ort, wo Menschen eine freundliche und zukunftsfähige Kirche erleben konnten. Und wo sie sich mit vielen Gleichgesinnten austauschen und vernetzen. Und das gilt nach meiner Beobachtung auch für diesen Stuttgarter Katholikentag. Insofern für viele doch ein Ort der Ermutigung. Auf jeden Fall aber ein Ort, wo eben ganz offen gefragt wurde, wozu ist die Kirche überhaupt noch gut? Und man könnte ja auch fragen, wozu sind Katholikentage gut? Klaus, was wäre da dein Fazit?
Also ich persönlich würde eine Lanze brechen für solche kirchlichen Großevents, solche Glaubensfeiern als Foren des Austausches, der Begegnung, der Selbstdarstellung auch von neuen Initiativen, auch der ganzen Breite christlichen Engagements. Aber so wie es jetzt formatiert ist, passt es einfach irgendwie nicht mehr. Es müssen neue Formen gefunden werden, finde ich. Man kann einfach nicht 10 Millionen Euro für 25.000 Besucher investieren, die dann eine Auswahl aus 1.500 Veranstaltungen haben. Da sitzen dann teilweise 5 Leute auf dem Podium und 5 im Publikum. Und ich würde mir wünschen, dass Katholiken und Protestanten in Zukunft im Grunde immer ökumenische Kirchentage gemeinsam feiern. Vielleicht dann in größeren Abständen, vielleicht alle 3 Jahre zum Beispiel. Wir haben ja im vergangenen Jahr beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt gespürt, welche Dynamik der Gemeinschaft unter den Christen freigesetzt wird und wie befruchtend das sein kann, auch in schwierigen Zeiten.